und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Ja, endlich, es ist wieder soweit. Podcast-Time. Wir sitzen hier hinterm Mikro und reden wieder über die großen und kleinen Themen der Arbeitswelt, der Welt im Allgemeinen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Wir wollen eine gute Zeit haben in jedem Gespräch. Wir wollen neue Erkenntnisse mitnehmen. Ich glaube, das war in den letzten Folgen schon immer wieder das, was uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und in der Folge kommt es auf jeden Fall nicht so kurz. Versprochen, wir haben den ersten Gast, der aus dem Sport kommt. Und das ist natürlich für mich ein richtig spannendes Thema. Und wir haben heute das Thema Quereinstieg. Ich weiß, von was ich spreche. Wir reden von Quereinsteigerinnen. Wir reden von denen, die aktuell die Welt retten sollen, im Quereinstieg, aus dem Quereinstieg. Und wir reden von denen, die den Fachkräftemangel lösen sollen, Philipp. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Philipp. Herzlich willkommen, mein Freund. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, aber ich habe mich so krass gefreut auf diese Session, echt. Also das Thema Quereinstieg begleitet mich ja schon ein paar Jahre beruflich. Aber ich würde auch fast sagen, ein Stück weit auch privat. Und wir haben ja einen absoluten Hochkaräter heute im Gespräch. Deswegen, ich smile gerade maximal. Ich darf euch tatsächlich den Gast im Kurzen vorstellen. Ich denke, wenn ich das erste Schlagwort nenne, wird sofort jeder wissen, wer gemeint ist. Er ist ehemaliger Freiwasserschwimmer, also ist kalte Gewässer unbedingt gewohnt. Er liebt lange, also wirklich verdammt lange Strecken. Er ist in seiner aktiven Zeit 2004 bis 2015 so ziemlich alles geworden, was man im Bereich Langstrecke und Open Water gewinnen kann. Er war mehrfach Weltschwimmer des Jahres, wurde, jetzt halt dich fest, René, 12-mal, nochmal in Worten, 12-mal Weltmeister, weltweit erfolgreichster Schwimmer und jetzt tatsächlich HR Director bei S. Oliver. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Stiftungsgründer, Präsident vom SV Würzburg 05, Keynote Speaker, Coach, Hochkaräter, nochmal, wow, Thomas Lurz. Wahnsinn. Herzlich willkommen, Thomas.
Herzlich willkommen, Thomas.
Dankeschön, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zurück. Freue mich, mit euch quatschen zu können. Und vor allen Dingen das Thema Quereinstieg hat mich meine Karriere lang begleitet. Deswegen ein super Thema und freut mich. Und Dankeschön natürlich auch für die Einladung.
Ja, ich kann nur sagen, Thomas, ich kenne dich immer aus Sonntagabend 17.10 Uhr ZDF Sportreportage. Ja, weil das, glaube ich, immer das Programm ist, wo dann auch die freie Wasserschwimmer ihr verdienten Fernsehzeit gehabt haben. Und da habe ich immer gedacht, der Typ, der schwimmt 30 Kilometer und 40 Kilometer und was passiert da mit einem da bei nach 30 und 40 Kilometer? Also da habe ich dich kennengelernt, ich glaube das erste Mal und das letzte Mal dann letztes Jahr und so sind wir auch heute irgendwie zusammengekommen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, und ich bin also der Mann für Definitionen, wenn wir über das Thema Quereinstieg sprechen. Über was sprechen wir faktisch? Also aus meiner und unserer Sicht geht es bei einem Quereinstieg immer dann drum, wenn eine Person aus dem Beruf A in den Beruf B wechselt, ohne jetzt unbedingt eine klassische Ausbildung oder ein klassisches Studium in der Richtung gemacht zu haben. Manche wissen es als Geschäftsführer für Brightest in Deutschland und in der Schweiz. Wir bilden ja explizit Quereinsteigende aus und versuchen eben Talente, Vorerfahrungen, Fähigkeiten aus der Vergangenheit in neuen Kontexten zu nutzen. Natürlich nicht immer wie bei uns passiert so ein Quereinstieg freiwillig. Ob das jetzt irgendwie eine Kündigung ist oder ob Jobprofile möglicherweise auch wegfallen. Stichwort Digitalisierung, Automatisierung. Ganz egal. Wir subsumieren das jetzt mal unter dem Thema Quereinstieg. René, für dich ja auch nicht wirklich ein neues Thema, oder?
Nein, also natürlich das Thema, was mich, ich sag mal so, jetzt seit 13, 14 Jahren geprägt hat, auch als ehemaliger Sportler oder Profifußballer, denkt man nicht so häufig während der Karriere an den Weg nach der Karriere. Ich glaube, da ist man zu sehr fokussiert und glaubt immer noch, dass man, ich sag mal, den richtigen Profiweg noch einschlägt oder irgendwo noch mal jemand auf einen aufmerksam wird. Ich glaube, ganz viele denken nicht daran. Sehr, sehr viele Profis denken nicht dran. Es gibt auch eigentlich so den Überleitung zu Thomas. Wann hast du in deiner Karriere so das erste Mal bewusst dran gedacht, was passiert danach?
Also ich habe schon zur Schulzeiten, hat mein Vater mir immer gesagt, Thomas, konzentriere dich drauf, dass du neben dem Sport auch noch irgendeine Ausbildung machst. Jetzt hatte der Schwimmsport natürlich eine hohe Trainingsintensität. Dann war für mich nur klar, eine Ausbildung werde ich nach meinem Fachabitur nicht machen, sondern werde erstmal ein Studium machen. Und es hat mich von Anfang an begleitet. Natürlich mit einer unterschiedlichen Fokussierung, Priorisierung. Also ich habe jetzt nie in 8 Semester meinen ersten Studiengang zu Ende studiert, sondern es waren ein paar Semester länger. Der Sport hat schon eine Prio gehabt. Aber ich sag mal, begleitet hat mich das von Anfang an. Ich sag mal so mit 17, 18, als dann das Abitur fertig war, in welchen Studiengang ich einsteige. Aber so richtig in meiner aktiven Karriere kam es eigentlich so mit Ende 20, 27, 28, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Ich hatte auch ein bisschen Angst und Respekt davor, konnte dann ja noch relativ lang schwimmen, bis ich 35 war und hatte dann nochmal einen Studiengang dann gemacht. Aber das war ein stetiger Begleiter, aber auch ein bisschen Druck, weil ich wirklich ein bisschen Schiss hatte, nach dem Sport sehr tief zu fallen und keinen Job zu finden, der meinen Ansprüchen gerecht wird. Man hat natürlich seine Ansprüche, ganz klar, aber auch inhaltlich einen vor neuen Zielen und Herausforderungen rausstellt. Also ich habe mich eigentlich immer damit beschäftigt, mit unterschiedlichen Prioritäten, aber so richtig mit Ende 20 war es für mich ganz, ganz wichtig.
Wie siehst du das? Ich meine, ich komme jetzt aus dem Fußball, habe das Gefühl, oder auch so, wenn man die Zahlen jetzt aktuell sieht, dass sich so 5% vielleicht der aktuellen Profis wirklich mit dem Leben danach beschäftigen oder mit der Karriere danach beschäftigen. Ist das als Schwimmer, wenn man da vielleicht auch eher vielleicht in einer Randsportart ist, wie du das warst, dass man sich da direkt mehr damit beschäftigen muss, weil man weiß, dass man jetzt im Verhältnis zu einem Fußballer vielleicht auch nicht ausgesorgt haben kann?
Absolut, aber auch im Schwimmsport ist es so, dass ich viele Sportler kenne, die sich damit nicht unbedingt beschäftigen, beziehungsweise dann eine, ich sag mal, Beamtenlaufbahn reingehen, sei es bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Ich glaube, das ist auch für manche okay, aber im Grundlegend entspricht es ja nicht dem Charakter eines Leistungssportlers. Also das ist eigentlich, und das war auch für mich so die Entscheidung zu sagen, das ist für mich kein dauerhafter Berufsweg. Ich war auch in der Sportfördergruppe und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gab. Das war aber für mich eine Unterstützung in der aktiven Zeit. Für mich war klar, dass ich nach dem Sport was haben möchte, wo ich meinen Ehrgeiz, Willen und Disziplin auch umsetzen kann. Und da kam für mich eine Karriere in der Beamtenlaufbahn natürlich nicht in Frage. Aber macht auch nicht jeder Sportler. Wenn ich heute mich Sportler frage, ich hatte die Woche erst wieder ein Telefonat mit einem sehr erfolgreichen Mannschaftssportler, nicht Fußball, aber andere Mannschaftssportart. Ich kann nur empfehlen, sich damit bald genug zu beschäftigen. Man muss das Studium nicht in 8 Semester durchziehen. Dann brauchst du halt 12 oder das ist ja auch egal. Aber du brauchst und benötigst was du danach machen kannst, weil ich glaube, sonst fällst du einfach mental in ein wahnsinniges Loch und es ist unheimlich schwer, weil der Sportler natürlich total getrimmt ist auf Ziele, auf Ehrgeiz, auf einen sehr strukturierten Tag und der Beste sein zu wollen. Und das ist ja auch eine Charaktereigenschaft und die musst du irgendwo danach auch ausleben können, sonst wird es wirklich schwer, ist meine Meinung.
Absolut. Also du bist also auch der Meinung, dass wenn man Beiwasserschwimmer ist, dass man da zielstrebig sein muss und ehrgeizig und strukturiert.
Absolut, absolut. Das ist anders kaum möglich. Sonst hättest du ein Problem. Aber wenn du danach in das, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Arbeitsleben dann wechselst, das ist natürlich nicht so einfach. Du musst dich damit beschäftigen. Du musst dich bald genug damit auseinandersetzen. Was kann ich denn danach alles wirklich tun?
Und Thomas, da hätte ich eine Frage. Ich bin jetzt mal ein bisschen ekelhaft aufs Detail, aber was heißt denn für dich, ich beschäftige mich mit etwas? Also wie hat es denn konkret bei dir ausgeschaut?
Also ich habe mich dank der Deutschen Sporthilfe hatte ich das Glück, immer ein gutes Netzwerk aufzubauen. Also ich habe immer versucht, mich selbst zu vermarkten und Leute kennenzulernen, wo ich beruflich hin möchte. Das setzt natürlich voraus, dass ich vorab mal weiß, was sind denn meine Stärken? Wie im Sport? Bin ich ein Langstreckler? Bin ich ein Sprinter? Bin ich ein Fußballer? Welche Position kann ich denn im Fußball spielen? Welche kann ich nicht spielen? Aufgrund von gewissen physischen Fähigkeiten, mentalen Fähigkeiten oder. Mir war klar, ich wäre zum Beispiel kein typischer Finanzer oder so. Also ich muss schon immer meine Stärken und Schwächen wissen, um einfach zu wissen, zumindest nur grob das Feld abzustechen, wo ich bin. Nur grob. Und dann muss ich mir schon ein Ziel machen, wenn ich später mal, was möchte ich machen? Möchte ich Unternehmer sein? Möchte ich angestellt sein? Möchte ich mal eine Führungskraft sein? Kann ich mir vorstellen, ein Unternehmen zu führen, zu leiten? Möchte ich denn Entscheidungen treffen? Möchte ich Verantwortung übernehmen? Die Fragen muss ich mir so stellen und dann loszulaufen. Also ich habe es bei mir in der Karriere schon ähnlich gemacht wie im Sport. ich hatte ein bisschen Glück, dass ich auch einen Unternehmer hatte, der mich da gefördert hat und in dem Unternehmen ich starten konnte. Und dann habe ich mir schon relativ zeitnah Gedanken gemacht, welche Posten ich mir vorstellen kann. Und dann habe ich mir gefragt, okay, was für eine Ausbildung brauche ich dafür? Was für einen Weg dorthin? Ähnlich wie im Sport. Was muss ich denn trainieren, um, keine Ahnung, die Distanz in der und der Zeit zu schwimmen? Und so hat es bei mir eigentlich gut funktioniert. Aber ich habe mich kontinuierlich damit beschäftigt. Was heißt es konkret? Es gab kaum einen Tag, indem ich mir nicht Gedanken gemacht habe, gegoogelt habe, Termine eingestellt habe mit Menschen, die mich irgendwo weiterbringen.
Boah, ich finde es super schwer, aber auch zu wissen, wenn du jetzt auch rein so in den Business-Kontext unterwegs bist, welches Gespräch, welcher Mensch bringt dich denn weiter? Also das klingt schon tough.
Genau, also ich hab mir immer gedacht, wie im Sport auch, wenn du mit dem Besten der Welt trainierst, wirst du besser. Dachte ich mir, ich schaue mal in der Region, 80 Kilometer Umkreis von Würzburg. Da kennt mich nicht jeder, aber viele, weil ich natürlich in regionalen Zeitungen immer präsent war. Und habe mir gedacht, ich möchte dort am besten Entscheidungsträger kennenlernen, wenn es geht, den Unternehmer, Inhaber oder Geschäftsführer selbst. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und wenn ich da war, habe ich natürlich von meinem Sport erzählt. Und ich muss sagen, das hat viele schon begeistert. Sport sind Emotionen, damit kann fast jeder irgendwas anfangen und es war für mich ein Door-Opener. Ich konnte damit Menschen kennenlernen, die ganz oben im Unternehmen waren. Das war für mich ein Vorteil. So konnte ich mein eigenes Netzwerk immer mehr erweitern und davon habe ich später natürlich unheimlich profitiert, bis heute noch. Ich habe mich einfach immer wie im Sport versucht zu bewegen. Ich habe geguckt, wer in der Region von 80 Kilometern, was sind die erfolgreichsten Unternehmen? So, wer ist es? Wer ist der Geschäftsführer? Schreibe ich eine E-Mail. Ich bewerbe mich dort. Ich kann dann Vortrag machen, ich kann die Mitarbeiter trainieren, ich kann sie fit machen mit irgendeinem, ich kann ihnen was über Olympische Spiele erzählen und ich brauche sie jetzt als Unternehmer in 4 Jahren, in 3 Jahren ist Olympische Spiele, helfen sie mir, um die Medaille zu gewinnen. Und meistens hatte ich auch einen Termin bekommen und war dann am Tisch und konnte dann versuchen zu überzeugen.
Ja, also ich glaube, das ist, oder ich bin überzeugt, das ist, was du gesagt hast, Sport verbindet, das ist das, was ich auch gemerkt habe. Du sprichst mit Leuten irgendwo zusammen und viele sprechen dann ein bisschen so über Studium oder das hast du gemacht und sobald du über Sport sprichst, über Fußball oder vielleicht auch über deine Erfolge, hast du nochmal eine andere Chemie auch im Raum. Ja, du hast dann Emotionen und natürlich ist es dann auch spannend, wie man da hinkommt und dann sind auch Unternehmer dabei und sagen, wenn das jemand da schafft, kann das auch in einem Unternehmen schaffen. Aber du hattest vorhin gesagt, du hast so ein bisschen Glück gehabt, wie du jetzt reingerutscht bist. Ich glaube, man braucht immer mal ein bisschen Glück am Anfang, aber wer hat dir denn die Chance dann so gegeben? Nach deiner Karriere bist du ja in das Unternehmen eingestiegen, wo du jetzt immer noch bist und die waren Sponsor bei dir. Ist das richtig gewesen?
Ja, so ungefähr. Also ich hatte nach den Olympischen Spielen in London, hat mich der Inhaber von S. Oliver angerufen, beziehungsweise seine Assistenz und hat gesagt, Mensch, versuch doch mal bei mir im Unternehmen so ein bisschen die Weltmeistermentalität reinzubringen, so ein bisschen auch für die Mitarbeiter was zu geben in Sachen Gesundheit, in Sachen Bewegung. Ich möchte als Arbeitgeber auch attraktiv sein und meinen Mitarbeitern was bieten. Und so kam das eigentlich. Und das war der Anfangspunkt und konnte dann über betriebliches Gesundheitsmanagement und meine Keynotes für Führungskräfte so die Füße in die Tour bekommen und konnte dann natürlich auch in der HR-Abteilung, in der Führungskräfteentwicklung gewisse Aufgaben, Projekte und natürlich vor allen Dingen Vorträge, Workshops auch damit loslegen. Und das war so der Eingangspunkt. Aber du brauchst natürlich einen Unternehmer, der diesen Vorteil sieht. Und genau das, was du vorhin gesagt hast, René, das war genau der Punkt und seine Denkweise. Er sagt, pass auf, wenn du im Sport schon mal gut warst, irgendwas machst du richtig. Vielleicht kannst du das in meinem Unternehmen auch transferieren oder einfach integrieren, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, wenn du einen normalen Lebenslauf irgendwo hinschickst, also so ging es mir zumindest, dann da steht ja dann nicht so viel drauf, ja. Also da kommst du wahrscheinlich manchmal vielleicht am Empfang gar nicht weiter. Aber das ist wahrscheinlich auch was, dass du dann mit deiner Person punkten kannst, mit der Mentalität, mit der Erscheinung, wenn man in so einen Raum reinkommt. Und du hast natürlich auch eine Story zu erzählen, wo auch, ich sag mal, Mitarbeitende an den Lippen irgendwo kleben und sagen, wow, Respekt, ja. Und ich glaube, das hilft dir am Ende muss die Leistung natürlich dann irgendwann stimmen und da vielleicht später nochmal oder jetzt vielleicht auch als Frage gleich mal so rein, dann bist du irgendwie vom Chef von S. Oliver vielleicht auch rein begleitet worden. Da wird es nicht nur immer welche geben, die das gut finden, oder?
Nein, gar nicht. Und das ist eine total gute Frage. Du musst dich ja auch im Unternehmen etablieren. S. Oliver hat 6.000 Mitarbeiter. Nur weil du vom Inhaber, Chef oder Geschäftsführer, ich sag mal, die Möglichkeit bekommst, heißt ja auch, dass du dich in der Organisation bewähren musst. Und da musst du dich mit auseinandersetzen, dass du natürlich auch viele Kritiker hast und sagst, ah, nur weil der gut geschwommen ist oder viele Bahnen, Kacheln gezählt hat, heißt doch noch lang nicht, dass der gut im HR, im Finance oder sonst wo ist und auch in der Menschenführung ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du bist als Sportler, wenn du erfolgreich warst, gewohnt, jetzt mal überspitzt gesagt, der Größte zu sein, in Anführungszeichen. Du kriegst alles gemacht, du musst dich eigentlich um nichts kümmern, in Anführungszeichen um nichts kümmern, außer trainieren. Und du hast eigentlich ein super Leben. So war zumindest meine Auffassung. Aber du musst dann auch wieder in einem neuen Feld deine neuen Ziele setzen beruflich und du musst schon, und das ist ein Kriterium, bescheiden sein. Beide Füße auf dem Boden. Nur weil ich Schwimmweltmeister war, heißt noch lange nicht, dass ich eine Organisation mit 150 Menschen führen kann. Weil Führung ist schon auch was anderes. Du hast unterschiedliche Mitarbeiter mit unterschiedlichen Befindlichkeiten, Zielen und so weiter. Also du musst es schaffen, in der großen Organisation Menschen hinter dich zu bringen, mit all den Fähigkeiten, was Führung mit sich bringt, unabhängig vom, ich sag mal, fachlichen Know-how. Und ich habe mich total untergeordnet, weil ich gesagt habe, klar, ich habe zwar die Option, dass ich vom Inhaber bzw. CEO ins Unternehmen gekommen bin, aber ich möchte mich von der Pike auf, und das ist dann leider so, dass du erstmal wieder unten anfangen musst, und den Mitarbeitern und deinen Kollegen auch beweist, dass du über dem Schwimmen was hinaus kannst und dass du menschlich jemand bist, wo du sagst, für den würde ich gerne arbeiten. Und das musst du verstehen. Und den Vorteil hatte ich. Ich hatte auch mit ihm als Mentor jemand, der auch schon dafür gesorgt hat, dass du immer eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legst, dass du, kennt man ja als Sportler auch, oft die Wettkämpfe, in denen ich hingefahren bin, wo ich gedacht habe, die gewinne ich sowieso, habe ich meistens verloren. Ich meine, ihr seid die Profis im Fußball, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ein großer Verein kommt und DFB-Pokal spielt in irgendeiner dritten, vierten Liga, natürlich hat er erstmal keinen Bock drauf. Das war wie bei mir, wenn ich zum Schwimmwettkampf gefahren bin in Buxtehude in einem Schwimmbad, wo das Wasser 28 Grad Temperatur gehabt hat, bin ich keine Bestzeit geschwommen. So. Aber das waren aber trotzdem wichtige Wettkämpfe unterm Strich. Und so ist es im Job dann auch. Und im Nachgang, ich habe dann noch ein MBA gemacht, ein Part-Time-MBA am Wochenende, bin immer nach Düsseldorf zur WHU gefahren. Das hat mir viel gebracht. Das war wie Training wieder im Sport. Und dann kommst du dann schon wieder schnell auf ein Level, wo du den Mitarbeitern sagen kannst, dass du nicht nur ein guter Sportler warst, sondern du hast gewisses fachliches Know-how dir angeeignet und bist menschlich jemand, der Menschen führen kann. Und das war wichtig.
Super spannend. Also du, als wir so angefangen haben 2017 mit unserem Academy-Thema, also Quereinsteigende in die IT zu bringen, ganz ehrlich, das war scheißhart, gerade eben auch HR zu überzeugen, Bewerbende eher als PotenzialträgerInnen zu sehen und nicht so sehr als, ja, Passung zur Schablone Stellenausschreibung. Jetzt bist du ja leitend im Personal, bist selber Quereinsteigender und hast dich aufgeschlaut, also abgeskillt, die letzten Jahre über. Wie nimmst du denn diese positive Erfolgserfahrung mit in deinen Job, dass Quereinstieg offensichtlich sehr gut funktionieren kann?
Also ich bin der Meinung, ich meine, im Prinzip habt ihr quasi mit mir hier das Paradebeispiel, nur nicht in der IT, sondern in der HR. In der HR kann man als Quereinsteiger, ist es natürlich auch ein Segment, was natürlich möglich ist. Ich halte total viel davon, befürworte das absolut, jetzt nicht nur, weil ich mein eigenes Leben, mein berufliches so losgelegt habe, sondern einfach, ich sehe den Inhaber und den Unternehmer. Und das ist für mich da ein Beispiel schlechthin. Der ist ja im Prinzip ja auch ein Quereinsteiger, obwohl er mittlerweile das gigantisch groß gemacht hat. Viele meiner Sponsoren, die Unternehmen gegründet haben, die meisten haben gar nicht studiert, ne? Nur mal so, sind super erfolgreich gewesen. Also ich befürworte das total und ich glaube auch, dass du als Quereinsteiger den notwendigen Blick auch hast, den es manchmal bedarf, in Anführungszeichen von außen.
Ja, einen frischen Blick auf die Dinge, ja.
Wir haben ja in unserem Gespräch kurz, du hast mir auch gesagt, dass du zwei Mitarbeiter in deinem Team hast, die auch quer reingekommen sind.
Ich habe bei mir zwei Mitarbeiterinnen, die aus dem Sport auch kamen, auch aus dem Leistungssport. Und auch das war ehrlicherweise ein Zufall. Ich habe das natürlich im CV danach gelesen. Ich schaue mir schon ein CV an, natürlich, wenn ich mit jemandem ins Gespräch gehe. Ich überfliege den, aber es hat für mich nicht die Priorität, wie den physisch oder auch erstmal per Teams kennenzulernen, wie es sich gibt. Das ist für mich, hat es eine riesengroße Priorität, weil letztendlich arbeiten wir hier in einem Team, in der Mannschaft und mit Menschen zusammen. Und mich interessiert dann in erster Linie nur bedingt, ob der in seinem Studium das mit 1,0 oder sonst was abgeschlossen hat. Und ich finde, dass der Sport natürlich, wenn man den als Beispiel nimmt, den natürlich schon relativ bald in jungen Jahren vieles beibringt.
Ja, also da ist absolut, da bin ich total dabei. Ich meine, du hast jetzt natürlich noch, du warst ja eher oft alleine unterwegs, glaube ich, im Wasser. Ja, aber trotzdem irgendwie seid ihr ja im Team dann auch zu Weltmeisterschaften gefahren oder zu anderen Wettkämpfen. Aber ich, wenn ich das sehe, zum Beispiel im Fußball, was dich der Teamsport, was der dir beibringt, dass du natürlich irgendwo unter der Woche als Team agierst, aber du willst ja am Ende auf dem Platz stehen am Samstag. Das heißt, du bist dann schon irgendwo auch Einzelkämpfer im Team. Wenn du nicht spielst, bist du auch nicht happy. Aber das vielleicht mal so für mich, du warst ja viele Jahre dann auch alleine im Wasser unterwegs. Jetzt hast du so ein Team. Was hast du da mitgenommen von dieser ewig langen Strecke Kachel zählen? Bei 28 Grad.
Ja, du, darf ich vielleicht eine ganz blöde Frage wieder mal stellen. Wie lange ist man denn da unterwegs, da in irgendwelchen Gewässern? Also sind das Stunden, das sind ja Stunden, oder?
Ja, klar. Also man braucht für 10 Kilometer 1 Stunde 50, für 25 Kilometer dann knapp unter 5 Stunden. Ich hatte mal mit 4 Stunden 47, wurde ich dann mal Weltmeister. Da, du bist natürlich, wenn du im Training, das Problem ist gar nicht der Wettkampf. Der Wettkampf ist okay. Das Training dafür ist das Thema. Weil du schwimmst ja zweimal am Tag, dann schwimmst du am Tag deine 20 bis 23 Kilometer. Da bist du 5 Stunden unterwegs, natürlich frühs 2,5, abends 2,5. Aber was denkst du darüber? Du gehst viele Dinge durch den Kopf durch. Du bist sehr strukturiert, du wirst dadurch sehr strukturiert, weil du Zeit hast, über Dinge auch nachzudenken und dir einen guten Plan zu machen. Also ich habe das oft genutzt, auch zu Zeiten, als ich noch studiert habe, im Kopf gewisse Themen durchzugehen. Natürlich, wenn es dann anstrengend wird, dann konzentrierst du dich natürlich auch auf das Training, auf die Technik, auf die Zeit und auf alles, was dazugehört. Aber du konzentrierst dich auch auf die nächsten Wettkämpfe. Du fokussierst dich, du kannst es visualisieren. Dich lenkt keiner ab. Du schwimmst und siehst die Medaille vor Augen, den Wettkampf vor Augen, den Gegner vor Augen. Sagst, okay, wie kann ich den gewinnen? Was für Strategie habe ich? Was hat der für eine? Wo bin ich gut? Wo ist der besser? Ist der im Sprint besser? Bin ich im Sprint besser? Und so weiter. Also man beschäftigt sich sehr mit sich selbst, seiner Technik, aber auch für Themen, die über den Sport hinausgehen.
Was hast du heute mitgenommen für dich, wenn du jetzt dein Team führst? Du hast gesagt, du hast ein großes Team. Was kannst du da so ein bisschen mitnehmen aus der Zeit, um auch jetzt, sag ich mal, dein Team zu motivieren, zu begeistern, zu begleiten?
Ich profitiere von der Erfahrung am meisten, dass mir im Sport ich nicht heute trainiert habe und morgen Weltmeister wurde, sondern ich habe heute trainiert und dann 10 Jahre später war ich dann bei den Olympischen Spielen und 15 Jahre später war ich dann das erste Mal Weltmeister. Und diese Kontinuierlichkeit, das immer wieder Aufstehen, das immer wieder auch den Umgang mit Niederlagen, mit Selbstzweifeln, die du ja logischerweise auch hast, auf den langen, langen, langen Weg, bis du dein großes Ziel erreicht hast, das möchte ich natürlich meinem Team auch wiedergeben. Also ich würde am liebsten gerne, dass jeder Mitarbeiter natürlich A, seine konkreten Ziele vor Augen hat, wo er sich beruflich sieht, dass er weiß, wo seine Stärken sind, um ihn dann auch richtig zu platzieren und dann natürlich auch Geduld und Ausdauer und Kontinuierlichkeit zu schulen, damit sie letztendlich auch wieder irgendwann ihr Ziel erreichen, weil gerade heutzutage, ich meine, der Jobmarkt draußen ist sehr schwierig, du kriegst vielleicht alle, weiß ich nicht, 2-3 Monate ein Jobangebot, wo du vielleicht auch wieder da ein bisschen mehr verdienst, dort ein bisschen mehr verdienst, aber langfristig gesehen ist das Ziel wichtig und dann auch mal sich längerfristig durchzubeißen. Das möchte ich gern weitergeben und ich gebe auch gerne weiter, dass wir immer nur in der Mannschaft stark sind. Also ich bin schon jemand, der das befürwortet, interdisziplinär miteinander zu reden, sich auszutauschen, Schnittstellen zu pflegen, weil wir dann einfach schneller und besser im Unternehmen sind.
Und das ist ein perfektes Stichwort für mich. Ich muss dich da jetzt nutzen, weil ich bin schon ein bisschen frustriert. Weißt du, wir reden alle so Fachkräftemangel, Digitalisierung, die ganzen Babyboomer gehen in Rente, Generation Y, Z, keine Ahnung, Work-Life-Integration. Und trotzdem, jetzt mal sehr, sehr plakativ gesprochen, entschuldige, ist HR ja immer noch relativ zurückhaltend, wenn es um Quereinsteigende geht. Warum glaubst du, ist es so? Und Punkt 2, es muss jetzt kein Plädoyer sein, aber gerne. Was kannst du denn den HR-Kolleginnen da draußen mitgeben, um auch solchen Menschen eine Chance zu geben, wenn du denn offensichtlich so sehr davon überzeugt bist, dass diese Menschen einen Mehrwert liefern?
Ich bin kein typischer HRler, totales Gegenteil, weil ich auch gar nicht die Expertise und Erfahrung habe, 15 Jahre in der HR-Leitung von der Pike auf, weder vom Recruiting noch vom Business, also vom Personalreferenten noch von Abrechnung noch von irgendetwas. Das habe ich ja alles nicht gelernt. Also ich bin ja ein Quereinsteiger gewesen, weil ich mit Menschen immer gut konnte. Und deswegen, ich würde jeden HRler empfehlen, auf die Soft Skills, auf den Menschen zu achten, ob der ein Commitment hat. Weil wenn du ein Commitment hast und dein Ziel und Lust drauf hast, bist du unschlagbar. Ich war nie in meinem Leben derjenige, der im Sport super talentiert war. Ich bin 1,82 groß, fürs Schwimmen nicht sonderlich. Schuhgröße 43 ist alles nichts fürs Schwimmen. Und trotzdem bin ich relativ weit dort gekommen. Warum? Ich hatte ein Commitment, habe trainiert wie ein Geisteskranker und konnte irgendwann meine Ziele erreichen. Und so ist ja im Unternehmen auch. Ich muss es schaffen, Menschen zu motivieren, zu begeistern. Und dann kannst du mehr oder weniger, egal in welcher Rolle und Position, dich relativ schnell reindenken und reinarbeiten und super Ergebnisse erzielen. Also ich würde jeden HRler raten, nicht nur immer den normalen Weg zu gehen und nicht nur immer den typischen HR-Weg zu gehen. Ich wurde in diesen Posten nur reingehoben, weil ich genau das Gegenteil war. Ich hatte so ein Glück, A, mit dem Unternehmer und Inhaber und B, auch mit dem nachfolgenden CEO, der eingetreten ist, der genau so jemand gesucht hat, gesagt, ich will eigentlich einen Quereinsteiger. Weil wenn der typische HRler von HR kommt, hat er nicht unbedingt Ahnung vom Business. Ich brauche einen, der das Business versteht. Wie werden wir erfolgreich, grundlegend? Und wenn ich das Business verstehe, dann kann ich auch nur die Leute richtig einsetzen, auf den richtigen Posten, mit den richtigen Qualifikationen, fachlich, menschlich und so weiter und so weiter. Und also mir hat das geholfen, zumindest bei den Vorgesetzten, die ich alle hatte, und das sind Top-Manager gewesen, oder sind es auch noch, die haben genau das gesucht zum Beispiel. Also da bin ich dankbar, deswegen fällt es mir so leicht, das auch weiterzugeben, weil ich so groß geworden bin. Aber du hast recht, es gibt natürlich, und ich sehe das natürlich auch, wenn ich auf vielen Fachtagungen unterwegs bin, ich glaube, da muss HR schon noch ein bisschen flexibler werden und ein bisschen anders denken, um sich wirklich auch gut aufzustellen, weil auch gerade jetzt die Situation im Markt sich ändert. Also dir bleibt gar nicht, wer jetzt nicht flexibel genug ist, der wird ein Thema haben.
Ja, du, und jetzt mal ein bisschen dem Psychoanalytiker spielend. Welche Ängste sind denn da, denkst du, bei dem klassischen HRler oder der klassischen HRlerin denn da präsent? Also warum ist es immer noch so ein Thema, wo man sagt, boah, also wenn nichts anderes geht, dann nehme ich halt einen Quereinsteiger.
Ich glaube, es ist die Angst, einen Fehler zu machen, und das fest eingefahrene Menschen machen gerne immer das, was sie schon immer gemacht haben. Und jetzt könnte man im Profiling nachschauen, ob derjenige handlungsinnovativ ist oder nicht. Wahrscheinlich sind es oft auch Menschen, die halt Angst haben, mal einen anderen Weg zu gehen. Die Angst haben, dass im halben Jahr einer kommt und sagt, du, das habt ihr mir damals empfohlen und der hat gar nichts. So kannst du sagen, ja, aber der laut Lebenslauf hat er die Expertise, der hat es schon immer gemacht. Einfach die Angst vor der Veränderung, die Angst, auch einen Fehler zu machen, weil man jemanden einstellen möchte oder vorstellen möchte, der vielleicht nicht erstmal das Profil nur in der fachlichen, im fachlichen Know-how erfüllt. Das, glaube ich, sind vor allen Dingen die Kriterien, und ein bisschen, ja, alteingesessen. Es hat sich nicht bis jetzt die Situation ergeben müssen, anders zu arbeiten, und das wurde dann auch nicht hinterfragt und wird halt so gemacht, weil wir schon immer gemacht haben.
Also schon auch so dieses Thema mangelnde Fehlerkultur, und auf der anderen Seite, ich glaube, es ist einfach schwerer, auch Menschen zu bewerten, die nicht den klassischen Lebenslauf haben.
Absolut.
Also ich sehe das auch bei uns, bei der Serato, wenn ich einen Lebenslauf von einem, zum Beispiel von einem ITler bekommen, der eher Autodidakt ist und jetzt irgendwie gar nicht studiert hat. Wenn ich den jetzt über ein normales Portal vorstellen würde, würde der wahrscheinlich nirgendwo hinkommen. Aber wenn ich den vielleicht als Person auf den richtigen Haufen gelegt habe oder an die richtige Person, dann hast du vorhin was Gutes gesagt, dann kommt die Person rein. Ja, und dann sieht man, boah, da hat sich das beigebracht und hat vielleicht nicht den akademischen Abschluss, aber wäre vielleicht gar nicht irgendwo überhaupt in Reichweite gekommen, eine Einstellung, weil er vielleicht gar kein Studium hat. Ich glaube, da muss man sich schon auch öffnen in den Unternehmen und zu sagen, da gibt es Menschen, die kommen vielleicht nicht mehr über einen klassischen Weg, aber die können einen absoluten Mehrwert fürs Unternehmen darstellen.
Absolut, absolut. Auch die Fähigkeit, Menschen in dem Team zu begeistern,
hat erstmal nichts mit der fachlichen Know-how zu tun, ne? Also einen im Team zu integrieren, der vielleicht auch es schafft, dass die Mannschaft an sich leistungsfähiger ist, ist ein riesen Mehrwert. Und das hat erstmal gar nichts mit irgendeiner Qualifikation zu tun, ne? Auch das sieht man nur, wenn ich den Menschen erstmal gesehen habe. Und ich sehe, wenn der sehr empathisch ist, wenn der integer sein kann, wenn der einen großen Enthusiasmus an den Tag legt. Also ich gehe gerne auf die Arbeit, wenn ich Leute sehe, die es schaffen, uns alle mitzuziehen. Und das sind Faktoren, die sind elementar wichtig. Ich kann immer nur sagen, es war im Sport bei mir auch nicht anders. Also ich war nicht das Supertalent von meinen physischen Fähigkeiten her. Auf gar keinen Fall.
Aber das ist ein guter Punkt, der nächste uns, ich glaube, wir müssen drüber reden. Ja? Also auch, wir müssen, Erfolgserlebnisse müssen kommuniziert werden. Und ich denke, das ist auch nochmal ein großer Appell, dass wir über so Quereinsteiger-Erfolgsmodelle in Unternehmen, dass wir darüber sprechen und dass wir sagen, das hat funktioniert. Und anderen den Mut zusprechen, dass sie sagen, wir probieren es aus. Weil im Moment haben wir einfach, ich sag mal, klar, einen Arbeitnehmermarkt. Ich bin überzeugt, dass wir den Quereinsteigenden einfach Chancen geben müssen. Manchmal muss man auch dann ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und man muss es mal probieren. Und solche wie du, Thomas, oder wie auch ich, und auch Philipp mit seinen Modellen, wie er spannende Persönlichkeiten von A nach X gebracht hat, darüber, glaube ich, muss man reden und an denen kann man sich langhangeln. Ja. Weil die Negativbeispiele, die wird es auch immer geben. Ne? Da wird immer jemand sagen, das hat noch nie funktioniert, ich gehe über den klassischen Weg, weil haben wir schon immer so gemacht.
Ja. Absolut. Du, und da haben wir ja wirklich einen Botschafter in dir, Thomas, also großartig. Gibt es denn jetzt nochmal so ein bisschen Perspektivwechsel, ne, Tipps für Menschen, die sich so einen Quereinstieg grundsätzlich vorstellen können? Also wie finden denn Menschen, die sagen, hey, das Leben ist zu kurz für einen Job, der einfach scheiße ist. Ich finde da meine berufliche Erfüllung nicht. Was sind denn so erste konkrete Schritte aus deiner Sicht, um auch für sich so ein Stück weit erstmal rauszufinden, was erfüllt mich denn im Herzen?
Genau, ich glaube, das ist die Frage, die jeder erstmal für sich beantworten muss. Was macht mir Spaß? Damit muss man sich schon auseinander. Entweder macht man das selbst oder man nimmt Hilfe. Ich will jetzt nicht sagen, dass man dann Coach, Mentor, wie auch immer, bringt einen schon weiter. Es gibt ja auch gewisse Tools in der Psychologie, die, und ich bin jetzt wirklich keiner, der da, ich sag mal, ich bin schon jemand, der sehr konkret unterwegs ist. Aber selbst solche Tools helfen schon mal, um zu wissen, was bin ich ein Mensch? Es ist wichtig zu wissen, bin ich introvertiert oder extrovertiert? Ne? Habe ich ein Problem, vor 1000 Leuten zu sprechen oder mache ich mir da ins Hemd und das will ich eigentlich gar nicht? Das sind Fragen, die ich klären muss. Bin ich jemand, der gerne mit Menschen arbeitet oder bin ich jemand, der eine gewisse Fachexpertise in irgendwas hat? Diese Fragen muss man beantworten. Und dann, wenn man unglücklich ist in seinem Job, inhaltlich muss man schauen, ist es inhaltliches Thema oder ist es menschlich ein Thema irgendwo? Und da muss man natürlich den Mut haben, sich einfach mal auf andere Stellen zu bewerben. Und wenn der Absage ist, ist überhaupt nicht schlimm, dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Und mit jedem wächst du, mit jeder Absage, mit jedem Gespräch wächst du und gewinnst dann Erfahrung. Aber die grundlegende Frage, und das hast du völlig richtig gesagt, ist, wo sind meine Veranlagungen, wo ist mein Talent? Ich bin überzeugt, wenn du etwas erfolgreich machst, deine Ziele erreichst, dann macht es unheimlich viel Spaß. Und die Frage musst du dir beantworten können, ob du das mit einem Coach, mit einer Agentur, mit einem Consulting-Thema, mit ich weiß nicht, da gibt es ja genügend Möglichkeiten, das rauszufinden, das sollte man schon. Weil eins ist klar, wenn du dauerhaft was machst, was nicht deinen Charaktereigenschaften entspricht, dann wirst du nicht unbedingt glücklich.
Absolut. Ich glaube, das gibt ja auch bei jedem. Du hast es ja auch gesagt, bei dir gab es einen Mentor. Ich hatte auch jemanden, ich glaube Philipp auch, der auch irgendwann mal so ein bisschen erkennt, wo deine Stärken vielleicht sind, wenn man sie selber nicht findet. Aber ich denke, das ist ein Zeichen von so einer guten Sozialkompetenz zu erkennen, wo hat jemand seine Stärken und nicht immer nur daran zu arbeiten, dass man seine Schwächen irgendwie stärken und nicht immer nur an den Schwächen arbeiten. Das ist ein super Punkt, mit dem ich gerne auch mal so ein bisschen noch in die private Sphäre von Thomas vorrücken möchte. Thomas, was mich natürlich total interessiert, das sind so Fragen, glaube ich, die alle interessieren. Was sieht man alles bei 30, 40 Kilometern im Wasser? Was hat man danach alles am Körper? Was in der Badehose? Oder was will man nicht in der Badehose haben? Das sind alles so Dinge. Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben. Was waren so Highlights vielleicht noch so?
Oder Lowlights.
Oder Lowlights, die du in den vielen Jahren im Wasser oder wo auch immer erlebt hast.
Ja, das natürlich, da kann man ganz viele Geschichten erzählen. Ich hatte beispielsweise, wenn wir in den Emiraten Wettkämpfe hatten, das sind ja oft künstliche Gewässer, da hatten wir oft in den Badeanzügen, also Rennanzügen oder Badehosen im Training, Da gab es irgendwelche, ich nenne es jetzt mal nicht Wasserflöhe, ne, aber es geht in die Richtung, die haben brutal gejuckt. Also wenn du da einmal deine Badehose, da jemand, solche Viecher drin waren, das hat so gejuckt an der Haut, dass du fast eingegangen bist, musst aus dem Wasser raus sofort duschen. Oder du hattest in London im Hyde Park nach dem Rennanzug, wenn du den aufgemacht hast, waren innen alles grün, voll mit Algen und natürlich auch Entenkot, weil da sind natürlich viel Enten und Gänse unterwegs und das Wasser ist nicht tief. Dann hast du natürlich, triffst du klar auch Haie, ne? Also auf Hawaii gibt's Haie, es gibt Schildkröten, Delfine, schöne Sachen, auch nicht so schöne. Europaletten in Hafenbecken, die rumschwimmen, wo du dir die Hände massiv aufhauen kannst. Bis hin zu Quallen, die unangenehm sind und bis hin auch zu Krokodilen in Mexiko. Also du hast wirklich alles dabei gehabt. Im Wettkampf ist es nicht so schlimm, weil da bist du sehr konzentriert und fokussiert auf das Thema an sich und auf das Ziel. Aber schlimm ist es im Training. Auch Hafenbecken sind natürlich ein Brett, ne? Hongkong, Barcelona, das ist vom Geschmack her nicht so schön. Du hast einen dauerhaften Dieselgeschmack im Mund und in der Nase und das Salzwasser auf Dauer macht dich auch fertig, weil das halt dehydriert und es wird alles pelzig, Zunge und Lippe und so. Also das, wir waren in sehr schönen Gewässern auch, in Gebirgsseen und so weiter, in Annecy, in Frankreich, aber auch die Themen, die ich gerade genannt habe. Aber wenn ich jetzt so vor Augen habe, habe ich immer meinen Rennanzug in London, der von innen total grün war, daumendick. Ich hätte es nie gedacht, dass ich während dem Rennen so viel Entenkot und Dreck aufsammle, durch den Anzug durch. Das war wirklich krass. Die haben mir aber gesagt, die könnten den Hyde Park in London, den Serpentine Lake, nicht sauber machen mit Bagger und so, weil da so viel, wenn die das einmal aufbaggern, sich so viel löst, dass es noch schlimmer ist. Das war natürlich, das ist mir im Kopf. Dann sind mir wahnsinnige Sonnenbrände im Kopf. Ich habe da auch noch Bilder, die ich damals gemacht habe in Cancun in Mexiko, wenn wir da immer Weltcup hatten, was alles sehr nah am Äquator ist, ist natürlich sehr schwierig. Da nützt auch Sonnencreme 50 oder 100 plus nicht, wenn du 2,5 Stunden im Wasser bist, im Salzwasser. Das brennt dann durch, ne? Dann hast du deine Stadtnummer in den Rücken eingebrannt für ein Viertel, ein halbes Jahr.
Na super, das hört sich, es ist ein abendfüllendes Programm, ja. Das ist natürlich eins, den Übergang zu deinen beiden Söhnen zu machen, die irgendwie jetzt das ganz banale Fußball gut finden. Wie kriegst du das für dich verarbeitet?
Ja, also ich sag's mal so, für mich ist wichtig, dass die was machen in einem Sportverein, dass sie Spaß dran haben. Fußball habe ich ja selber als kleiner Junge auch gespielt. Mein Traumjob wäre gewesen, Fußballprofi. 10, 15 Jahre Fußballprofi ohne große Verletzungen. Das wäre natürlich der im Himmel so der Traum. Aber also mir ist persönlich wichtig, dass sie in einem Sportverein sind, weil ich der Meinung bin, dass du unheimlich viel durch den Sport und im Team und in so einem Verein lernst. Das ist mir wichtig. Ob die jetzt Fußball spielen, schwimmen, Basketball oder ich weiß nicht was, das ist mir eigentlich sekundär. Die sollen dann das machen, was denen auch wirklich Spaß macht. Aber da bin ich schon dahinter und versuche sie natürlich auch zu fördern, weil ich glaube, das bringt einfach viel. Und Fußball ist natürlich schon auch sehr emotional und macht natürlich auch unheimlich viel Spaß. Ich meine, ich spiele selber gern Fußball. Von daher, da ist mir die Sportart eigentlich nicht wichtig, sondern mir ist wichtig, dass sie da vernünftig trainieren und auch was lernen.
Wie würdest du selbst reagieren, wenn einer deiner Söhne auch sagt, ich will Profi werden und wird auch Profi?
Aktuell, mein Kleiner sagt es immer, er will Tormann bei Bayern München werden. Jetzt ist er allerdings 6, wird dann bald 7. Ist ja gut, dass du so einen Traum hast, aber generell, also grundlegend würde ich das total unterstützen und fördern. Ich würde nur um eins sorgen, dass die immer einen schulischen Abschluss hinkriegen. Dann gucken, was das für einer ist. Und dann auch würde ich sie schon dahin bewegen wollen, zumindest würde ich alles dafür geben, eine Lösung B zu haben oder sich auch darauf vorzubereiten, weil das hat mir auch viel geholfen. Aber Fokus ganz klar, wenn sie das machen wollen, Sport, und wenn sie gut sind in der Karriere, würde ich das schon fokussieren, aber nicht die schulische Ausbildung, Schrägstrich Studium oder was auch immer zu vernachlässigen. Das wäre für mich ein Kriterium, das kann nur Hand in Hand gehen. Mit unterschiedlichen Priorisierungen ist ganz klar. Also kannst jetzt nicht erwarten, dass wenn einer zu den Olympischen Spielen wird, Fußballprofi wird, im gleichen Jahr innerhalb, weiß ich nicht, x Semester mal nebenher ein Studium abschließt. Das meine ich nicht, aber das nicht ganz außer Augen zu lassen, das will ich damit sagen.
Boah, ich habe noch so krass viel Fragen. Ich konzentriere mich jetzt auf eine und dann gehen wir auch Richtung Schlusswort. Das ist ja so krass voller Endorphine, solche Wettkämpfe. Also ich war immer maximal unsportlich. Ich war ja richtig dick auch als Kind. Also von daher war so Sport eigentlich eh raus. Aber wie gehst du denn damit um, dass dir diese Kicks jetzt fehlen? Also diese, dieses Gewinnen, dieses Adrenalin, also selber auch einigermaßen HR-nah tätig zu sein. Ich habe auch meine Adrenalin-Shots ab und zu, aber sicherlich nicht ganz vergleichbar. Wo holst du dir jetzt dann deine Kicks heute?
Also das stimmt, das fehlt mir teilweise. Deswegen finde ich super, dass und voll toll, dass ich einen Beruf gehabt habe mit viel Verantwortung. Da haben wir immer irgendwas ist jede Woche. Auch wenn man es am Montag noch nicht weiß, was in der Woche alles passiert. Es passiert immer irgendwas. Das hilft schon mal. Aber generell kann ich trotzdem, im Sport fehlt der Wettkampf am Tag X. Da musst du abliefern. Ne? Da musst du Gas geben. Das fehlt mir schon ein bisschen. Was ich jetzt mache, da bin ich mal Marathon gelaufen Ende letzten Jahres mit relativ kurzer Vorbereitungszeit. Ich mache nebenher noch viel Sport. Ich versuche es dadurch ein bisschen zu kompensieren. Ich versuche es zu kompensieren, auch mich um die Kids zu kümmern. Und ich versuche es auch zu kompensieren in meiner selbstständigen Tätigkeit, auch mit Vorträgen und so, dass ich da immer was akquiriere, dass da was geht. Ich versuche mir dadurch den Tag voll zu packen. Aber ich habe schon auch Zeiten, da hätte ich schon gerne nochmal einen Wettkampf. Ne? Also deswegen habe ich den Marathon gemacht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mal einen Ironman mache. Ich habe natürlich nicht die Zeit, mich da super professionell vorzubereiten. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach um die Herausforderung zu sagen, habe ich was drauf oder habe ich nichts drauf.
Ich verstehe das total. Ich kann das total nachvollziehen, dass das einem ab und zu mal fehlt. Dieses wirklich auch mal so richtig mal durchschwitzen. Aber so richtig so dieses Gefühl, da ist man irgendwie jetzt mal, also ist jetzt einfach mal kaputt. Und irgendwie, jetzt habe ich was getan und so. Und das fehlt schon ab und zu. Und dann sucht man sich immer wieder mal rechts und links die ein oder andere Herausforderungen, die das Leben auch so mit sich bringt. Ja. Aber so ein bisschen zum Schluss zu kommen, Philipp, Thomas, ich fand das eine richtig gute, intensive Zeit gerade. Also ich habe richtig die Energie in dem Gespräch gemerkt. Und vielleicht nochmal zum Schluss auch nochmal für die Unternehmen zu unserem Thema Quereinsteiger, Quereinsteigende. Einfach nochmal so ein Appell auch von uns. Schätzt einfach die Disziplin, den Fleiß, den Willen und auch so die Stärke, die so Quereinsteigende mitbringen. Schaut euch nicht immer den CV als erstes vielleicht an, sondern den Mensch dahinter und lernt ihn auch persönlich kennen. Ich bin ja so ein großer Fan von weg von diesen Telefonaten, von Teams, sondern wirklich den Raum aufmachen und jemanden einfach mal reinholen und ein Gefühl kriegen, geht das Licht an oder geht das Licht vielleicht auch anders an oder welche Person kommt rein. Das ist mein Appell, dass man da noch offener ist, auch für die Zukunft. Und ich denke, da haben wir heute ganz, ganz viel Positives mitgenommen und Anregungen auch wieder, die wir nach draußen in die Welt bringen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir, lieber Thomas, für den inspirierenden Austausch und natürlich danke, danke, dass du unser Gast warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht und ich glaube, das Thema ist absolut relevant und ist auch sehr zukunftsträchtig und hat mich gefreut.
Da schließt ja auch für mich jetzt ein bisschen der Kreis mit dem Thema Quereinstieg. So, du als strahlendes Beispiel, ein Extrembeispiel im positivsten Sinne, aber super inspirierend, da mal auch von dem Verantwortlichen im HR zu hören, dass es offensichtlich unbedingt funktionieren kann. Also Thomas, bitte mach so weiter. Gerne auch mal wieder. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin alles Gute beim nächsten Marathon, beim nächsten Ironman. Großartig.
Ja, und natürlich wie immer, die Frage nach draußen, wie hat euch die Folge gefallen? Wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Anregungen. Schreibt uns einfach via LinkedIn. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wer Fragen an Thomas hat, der findet seine Kontaktdaten ebenfalls direkt in den Shownotes oder Thomas auch über LinkedIn. Oder ihr schreibt uns einfach, wir stellen den Kontakt her. Und Thomas, vielleicht von dir noch ein letztes Wort.
Vielen Dank. Ich wünsche jedem natürlich alles Gute. Bleibt fit und gesund und habt Mut, euch zu verändern. Wenn ihr Quereinsteiger seid, nicht nach dem ersten Mal aufgeben, sondern zieht's durch, macht's 2-3 Mal. Ihr werdet definitiv belohnt.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.